NDR 2 Spezial mit Marco Schleicher.
Guck sie dir an, diese junge Generation, habe ich doch gewusst, ist faul und hat keine Lust irgendwie, sich großartig einzusetzen, was eben nicht der Fall ist.
Ich will ja auch arbeiten, aber nicht blind irgendein Job. Ich will sinnvoll arbeiten und ich denke, die heutige Generation hat verstanden, dass ständiger Leistungsdruck nicht automatisch ein erfülltes Leben bringt.
Der Konflikt entsteht, wenn Menschen zum Beispiel komplett digital aufgewachsen sind und eine andere Generation sich damit schwer tut und vielleicht eher auf Rückzug geht, weil es aufeinanderprallt.
Unpünktlich, faul, ständig am Handy. Das hört man ja immer wieder über junge Leute. Und vielleicht denken das ja auch einige von euch, weil sie vielleicht ähnliche Erfahrungen auf der Arbeit gemacht haben. Die Jüngeren dagegen, die haben Vorurteile gegen die Älteren. Einige von ihnen zumindest, sie würden zu langsam arbeiten, sich kaum mit Technik auskennen und veraltete Ansichten vertreten. Ja, dass das so nicht ganz richtig ist, das kann man sich ja denken. Wir wollen in diesem Spezial mal gucken, was dran ist an den Klischees und wie es überhaupt zu solchen Vorurteilen kommt. Aber auch, wie wir verhindern, dass sie sich festsetzen, egal ob bei den älteren Generationen oder bei den Jüngeren. Ich bin Marco Schleicher, übrigens Vertreter der Generation Y, also geboren zwischen 1980 und 1995. Schön, dass ihr mit dabei seid. Gendern, was soll das denn? Haben wir ja noch nie gemacht. Vielleicht denkt es ja der ein oder andere von uns. Von der jüngeren Generation gibt es dann prompt die Antwort: Okay, Boomer. Und da ist er dann. Der Konflikt zwischen der älteren Generation um die 60, den sogenannten Boomern, und der jungen Generation, der sogenannten Gen Z, also grob gesagt alle zwischen 15 und 30 Jahren. Die Jungen, die wollen früher Feierabend machen. Die anderen pochen darauf, dass erstmal alle Arbeit erledigt wird. Ja, da prallen dann zwei unterschiedliche Welten aufeinander. Darüber hat Rüdiger Maas ein Buch geschrieben, Konflikt der Generationen. Jetzt wollen wir mal mit ein paar Vorurteilen aufräumen, die es da so gibt. Gegenüber der jüngsten Generation, der Generation Z. Herr Maas, Sie gehören ja zur Generation X, also zwischen 1965 und 79 geboren. Welches Auto fahren Sie?
Haha, ich habe gar kein Auto. Das heißt, ich leihe mir immer überall ein Auto aus. Ich fahre mit dem Zug. Wohin leihe mir das aus?
Das ist ungewöhnlich, weil Generation X, die steht auf Statussymbole. Und ein Auto ist ein Statussymbol. Also wenn Sie keins haben, entsprechen Sie schon mal nicht der Generation X.
Ich leihe mir aber gute Autos aus.
Also okay.
Ein bisschen komme ich schon an das Klischee.
Okay, dann erfüllen Sie das Klischee eben
logisch.
Temporär.
Zwar jede Woche ein anderes, genau, ja. Jede Woche ein anderes Auto.
Aber wir reden jetzt ja über jüngere Generationen, nämlich die Gen Z. Ich würde sagen, wir spielen mal so ein bisschen Bullshit-Bingo und arbeiten uns an den Klischees ab, die es da so gibt. Die Gen Z ist faul, heißt es ja ganz oft. Was ist dran?
Wenn Sie mir den Referenzpunkt vorgeben, ab wann man fleißig ist, dann kann ich es beurteilen. Sonst ist es gar nicht möglich, so eine Aussage zu machen. Wenn jemand faul ist, müsste auch jemand fleißig sein. Im Gegenzug, ne? Damit ich...
Die Boomer.
Das ist das, was ich meine.
Die sagen ja, die sind fleißig.
So.
Die sagen das über sich, ne? Und sagen, die Gen Z ist faul.
Wenn die sagen, dass sie früher, als sie 20 waren, fleißiger waren als die heute 20-Jährigen, in einer gewissen Weise mehr leisten mussten, dann kann das in einer gewissen Weise stimmen. Allerdings mussten sie es auch machen. Und das ist etwas so, wenn ich den Vergleich mal machen darf, wir leben in einem Hochhaus, wir sind im 10. Stock und irgendwann wird dann ein Fahrstuhl eingebaut. Und jetzt nutzen wir alle diesen Fahrstuhl. Jetzt kriege ich Kinder und irgendwann merke ich, dass mein 10-jähriger Sohn relativ faul ist in meinem Blick und sagt, wieso läufst du eigentlich nicht? In deinem Alter bin ich immer Treppe gelaufen. Der Sohn schaut mich verdutzt an und sagt, ich habe noch nie jemanden Treppe laufen sehen, wieso soll ich das jetzt machen? Das heißt, wenn der Fahrstuhl schon da gewesen wäre und ich wäre Treppe gelaufen, d'accord, dann wäre es okay. Dann würden wir aber jetzt auch als Vorbilder fungieren und das machen wir nicht mehr. Und oft wird diese Vita, das, was wir früher erlebt haben, immer schön ausgeblendet und dennoch den Jungen vorgehalten. Und das ist eben einfach ein Logik- oder ein Widerspruch oder ein Logikbruch. Und diesen Schuh müssen wir uns anziehen, wenn wir so sprechen.
Die Generation Gen Z ist technikabhängig, heißt es oft. Süchtig.
Wir sind alle permanent am Smartphone, aber was es tatsächlich ist, dass die jüngeren Menschen ihre Welt ohne Smartphone gar nicht mehr imaginieren können, ohne Internet und so weiter. Was es aber auch oft heißt, die Jüngeren seien digital fit, das sehe ich zum Beispiel gar nicht, sondern ich sehe eigentlich nur eine gewisse Anwendungstätigkeit, die sie jeden Tag machen. Heißt aber nicht, dass sie dadurch besser sind, sondern erstmal intuitiver.
Die Gen Z hat sehr hohe Ansprüche beim Gehalt. Höhere als andere Generationen, stimmt das?
Ja, wenn man das mit dem Einstiegsgehalt von den Leuten von vor 20 Jahren vergleicht, ja. Aber das ist ja gar nicht vergleichbar. Man hat eigentlich ganz wenig Bezug zum Geld als Wert als solches. Man hat ganz andere Vergleichspunkte, wie zum Beispiel Influencer, die Hunderttausende Euros bekommen für einen Post. Solche Dinge gab es ja früher in der Form gar nicht. Und da haben wir tatsächlich nicht alle, aber doch viele, eine ganz andere Gehaltsvorstellung, als tatsächlich in der Realität umsetzbar ist.
Nächstes Klischee. Die Gen Z liebt Homeoffice, Work-Life-Balance und am besten die 4-Tage-Woche.
Also Homeoffice überhaupt nicht. Gerade junge Menschen, die in die Arbeitswelt einsteigen, die finden das sogar furchtbar, weil das eine viel zu große Grauzone ist. Ich muss alles selber koordinieren. Ich muss mir die Hierarchie selber zusammenbasteln sozusagen. Und das ist so vergleichbar für die älteren Zuhörer. Stellen Sie sich vor, in den 90er Jahren, Sie bewerben sich jetzt bei mir und ich sage, ach, du bist doch so jung, du schaust doch den ganzen Tag Videokonsole an oder Videos. Hier ist eine VHS-Kassette, das ist deine Einarbeitung. Ich rufe dich 3-mal am Tag an und das hätten wir auch nicht toll gefunden. Und so ähnlich ist es eben mit dem Remote arbeiten oder mit dem Homeoffice.
Danke, Herr Maas. Jetzt haben wir schon ganz viel über die Generation Z gesprochen, also alle, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind. Jetzt spreche ich mal mit jemandem aus dieser Generation. Gwen, du bist 17, kommst aus Hamburg, machst gerade dein Abi und momentan ein Praktikum bei uns im NDR. Du weißt jetzt schon, was du nach dem Abi machst, nämlich erstmal ein Jahr reisen, ein sogenanntes Gap Year. Also dann machst du doch erstmal nichts, oder?
Nichts ist es jetzt nicht. Also ja. Ich finde es wichtig, mir nach dem Abi bewusst Zeit zu nehmen, um herauszufinden, wer ich überhaupt bin und was ich wirklich machen will und wie ich mich auch selbst irgendwie sinnvoll in die Gesellschaft einbringen kann. Und vor allem nach dem Abi hat man sich auch irgendwie verdient, ein bisschen Pause zu machen. Und ich bin ehrlich, ein Gap Year heißt ja nicht unbedingt nichts tun. Also viele nutzen es auch für freiwillige Dienste, Reisen, Praktika oder um eigene Projekte umzusetzen. Und ich will ja auch arbeiten, aber nicht blind irgendeinen Job. Ich will sinnvoll arbeiten und dafür braucht es manchmal erstmal Orientierung. Und ja, ich denke, die heutige Generation hat verstanden, dass ständiger Leistungsdruck nicht automatisch ein erfülltes Leben bringt. Und ich denke auch, wir wollen arbeiten, aber klug, reflektiert und nicht einfach aus Pflichtgefühl oder.
Ihr seid nicht faul. Die Gen Z ist nicht faul. Das ist ja, glaube ich, das ganz Wichtige, was dahinter steht. Also ja. Wie man es ja bei dir sieht, du willst ja auch. Also viele Ältere sagen ja dann, ja, nee, also ihr wollt ja sowieso nur reisen und arbeiten. Naja, ist ja so zweitrangig und so. Das sind ja immer die Vorwürfe, die man von älteren Generationen hört. Siehst du nicht so, ne?
Nee, also reisen tut man ja sowieso irgendwann mal. Und ob ich jetzt direkt nach dem Abi reise oder wenn ich schon Geld verdient habe und dann reise, ist ja eigentlich kein Unterschied wirklich.
Was erwartest du denn von der Arbeitswelt? Wie stellst du dir deinen Job vor später?
Dass man eine gute Work-Life-Balance auf jeden Fall hat und auch in Zukunft eine gewisse Flexibilität und Digitalisierung hat. Ja, und dass man halt sinnvoll arbeiten kann und auch, dass es Gleichberechtigung und die Diversity gibt. Also, dass es faire Bezahlung gibt, unabhängig vom Geschlecht zum Beispiel. Oder auch gleiche Chancen für einen Aufstieg. Genau, einfach ein diverses, inklusives Arbeitsumfeld. Ja, einfach ein wertschätzendes und gutes Klima.
Was bedeutet Wertschätzung für dich? Also definier das mal, weil da gibt's ja je nach Alter versteht jeder was anderes darunter. Was ist für dich eine Wertschätzung?
Ja, ein respektvoller Umgang und vor allem, dass auch Teamarbeit zum Beispiel auf Augenhöhe ist und dass man einfach offen kommunizieren kann und ein ehrliches Feedback abgeben kann und nicht irgendwie Angst hat und ja, vor allem, dass es keine toxischen Hierarchien irgendwie gibt.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass es solche Strukturen doch noch in einigen Unternehmen gibt. In einer Online-Schalte schon wieder das Mikrofon vergessen einzuschalten. Typisch Boomer. Die junge Generation sagt ja oft, dass die Älteren es nicht so haben mit der Technik und Digitalem. Und die Älteren dagegen meinen, dass die Jüngeren ohne Handy und WLAN gar nicht mehr lebensfähig sind. Vorurteile gibt es über alle Generationen hinweg. Martin Klafke, Sie sind Wissenschaftler, unter anderem am Hamburg Institute of Change Management und haben jahrelang große Unternehmen in Deutschland zum Thema Generationen beraten. Was ist das Problem mit diesen Vorurteilen über die älteren oder über die junge Generation?
Naja, es führt im Endeffekt dazu, dass ich glaube, dass ich einen bestimmten Vertreter einer Generation vor mir habe. Ich beobachte dann natürlich rein selektiv bestimmte Verhaltensweisen, die typischerweise dieser Gruppe dann zugeschrieben werden. Nehmen wir mal die Generation Z, die vielleicht auch im E-Mail-Stil deutlich stärker so WhatsApp-Tendenzen zeigt, also alles möglichst irgendwie kurz hält. Groß- und Kleinschreibung ist nicht mehr relevant, Höflichkeitsformen auch nicht mehr, auf akademische Titel verzichten wir. Also, und wenn ich das natürlich dann so selektiv wahrnehme und dann da bestimmte Stereotype mit verbinde, kann es eben auch sein, dass ich mich dann in der bewussten Art und Weise dieser Person gegenüber negativ verhalte, bekomme dann als Konsequenz dann auch wieder ein Verhalten zurückgespiegelt, was eher diesen Stereotypen entspricht. Und so habe ich letztlich eine Art Teufelskreis, der sich entsteht. Und dann heißt es, guck sie dir an, diese junge Generation, habe ich doch gewusst, ist faul und hat keine Lust, irgendwie sich großartig einzusetzen, was eben nicht der Fall ist.
Aber das war eigentlich ja schon immer so, dass die Älteren sich über die Jüngeren beschweren und die Jüngeren auch über die Älteren und sagen, oh Gott, wie können die nur so arbeiten? Das ist ja völlig absurd. Wo ist eigentlich der Unterschied zu heute, zu diesen vier Generationen, die wir haben? Ist das eine besondere Konstellation?
Also in der Tat hat das, was Sie gerade ansprechen, ja schon Sokrates gesagt, dass die Jungen den Luxus lieben und die Eltern und die Älteren tyrannisieren. Das ist in der Tat seit mehr als 2000 Jahren am Start als Thematik. Aber anders sind eben die Rahmenbedingungen. Die sind aus zwei, sage ich mal, grundlegenden Aspekten anders. Der erste Aspekt ist der demografische Aspekt. Und der demografische Aspekt sagt eindeutig, es fällt Unternehmen heute schon schwer, Personal zu finden. Es wird nicht ausreichend, sich auf die Jungen zu konzentrieren. Man wird eben auch älteren Beschäftigten Anreize bieten müssen, über die 65 oder 67 in Zukunft hinaus zu arbeiten, um eben entsprechende Beschäftigung sicherstellen zu können in Deutschland. Mit anderen Worten, diese Zusammenarbeit zwischen Älteren und Jüngeren wird sich definitiv deutlich länger gestalten als in der Vergangenheit. Und wenn beide, sowohl die Älteren als auch die Jüngeren, das Zusammenarbeiten als schwierig finden und überlegen, wieder aus der Organisation, aus dem Unternehmen auszusteigen, habe ich zum einen natürlich eine hohe Fluktuation, aber ich habe vor allen Dingen eine Investition in das Humankapital, die sich nicht rentiert, die sich auch entsprechend immer wieder wiederholt muss, und im Endeffekt ist das wirtschaftlich mehr als unsinnig, also so eine Situation zu haben. Das ist eine Perspektive. Und die zweite Perspektive, die ich fast noch wichtiger empfinde, ist eben die Idee der Innovation. Es ist letztlich so, dass wenn man sich anguckt, was die zentralen Trends sind in der Welt, ein Thema ist Digitalisierung, ChatGPT, davon können Sie auch in den Medien natürlich ein Lied singen, wird dazu führen, dass eben bestehende Geschäftsmodelle noch viel stärker unter Druck geraten, als sie das heute bereits sind. Antwort darauf kann nur sein, innovative, kreative Lösungen anzubieten, die sich am Markt vermarkten lassen. Und das braucht im Endeffekt das Wissen, die Erfahrung von allen. Nicht nur von den Älteren, nicht nur von den Jüngeren, sondern eben einen Zugang zu verschiedensten Problemlösungsmöglichkeiten, Ideen, Erfahrungen. Und das wird nur dann funktionieren, wenn ich eine Situation im Unternehmen schaffe, wo alle bereit sind, ihren Beitrag zu leisten. Und man ist nur bereit, einen Beitrag zu leisten, wenn man eben anerkannt wird, wertgeschätzt wird und als vollwertiges Mitglied eben eine Rolle spielen darf.
NDR 2 Spezial. Boomer, Millennials, Gen Z. Generationenkonflikte im Job.
Und wie läuft es bei euch so auf der Arbeit? Das haben wir Menschen in Hamburg gefragt.
Also die meisten gehen so schon nach 8 Stunden nach Hause oder werden jetzt nicht groß Überstunden gemacht. Aber generell würde ich sagen, die sind sehr engagiert und so. Und dass die alle faul sind, das ist völliger Quatsch aus meiner Sicht.
Die Prioritäten haben sich verschoben. Unsere oder meine Generation hat immer nur auf das Vorankommen im Arbeitsleben fokussiert. Ja, immer höher kommen, immer mehr Geld verdienen.
Dieser Gehorsam, der vielleicht früher noch da war, das ist nicht mehr so. Die denken durchaus kritisch. Also die wollen auch, wenn sie mal nicht mehr Gehalt kriegen oder so, dann sind die auch dann wütend. Ne?
Ich habe mal einen Kollegen eingestellt, der nach 6 Wochen ankam im ersten Gespräch und dann sagte, er habe das Gefühl, nur ein kleines Rädchen zu sein. Und das ginge nicht konform mit seiner Haltung. Da dachte ich so, 6 Wochen ist das eine ganz schön mutige Ansage. Also die Bereitschaft, sich über längere Zeiträume hinweg Zielen anzunähern, ist in meiner Wahrnehmung anders als bei uns, sage ich mal.
Ja, da hören wir es schon. Im Job prallen verschiedene Vorstellungen aufeinander, egal ob im Friseurladen, im Außendienst oder in der Pflege. Überall da arbeiten junge und ältere Leute zusammen und manchmal vielleicht nicht so gut. Mein Kollege Dennis Schwalm, der hat sich jetzt mal ein positives Beispiel rausgesucht, wo das eigentlich sehr gut klappt. Auf einem Bauernhof im Kreis Ostholstein.
Heldrik Schramm steht am Zaun vor einer Weide, auf der etliche Puten gerade die Sommersonne genießen. Vor rund 7 Jahren hat er den Hof seiner Eltern im Kreis Ostholstein übernommen. Puten, Hühner, Schweine und alles wird in Direktvermarktung irgendwann zum Beispiel als Wurst oder Filet verkauft. Auch online.
Homepage war zum Beispiel so ein Thema, haben meine Eltern immer gesagt, oh nee, fangen wir nicht mehr da und dann kommen hier auf einmal so viele Leute und so weiter und nee, lass mal lieber so, wie das ist.
Einen kleinen Hofladen gab es auch bei seinen Eltern schon, aber mit dem heute war das nicht zu vergleichen. Das sagt auch Mama Birgit, die hilft noch immer in der hofeigenen Betriebsküche und findet es inzwischen super, was der Junior macht.
Also ich finde wunderbar, dass es gemacht wird. Es ist nur nicht mein Ding, weil ich mich mit der ganzen Computertechnik nicht so befasst habe, sondern eigentlich nur das mache, was ich jetzt auch brauche, aber Online-Tätigkeiten jetzt für den Betrieb, das ist nicht mein Ding, dafür sind die jungen Leute zuständig.
Und für die jungen Leute führte daran kein Weg vorbei.
Für meine Frau und mich war das halt unumgänglich, eine vernünftige Homepage zu haben. Ja, aber das waren so die ersten Punkte.
Der große Hofladen, Mitarbeiter und viele Events waren andere Änderungen, die mit der neuen Generation kamen. Und dadurch hat sich auch die Arbeit verändert. Heldrik hat als Chef vom Hof ganz andere Aufgaben als seine Eltern damals. Genau. Er verbringt zum Beispiel deutlich mehr Zeit im Büro.
Ich check das jetzt hier einmal.
Auch so ein Unterschied zwischen den Generationen hier auf dem Hof. Auch wenn es sich für Heldrik alles gar nicht so neu anfühlt.
Dadurch, dass man von klein auf hier immer mit dabei war und immer Spaß bei der Arbeit hatte, war der Übergang jetzt gar nicht so krass.
Von außen betrachtet scheint sich aber von einer Generation zur nächsten hier auf dem Hof einiges getan zu haben. Und vielleicht tut sich mit der nächsten Generation ja noch mehr.
Aber wer weiß, wo wir in 20 Jahren sind, was da modern ist. Aber wir würden uns natürlich trotzdem freuen, wenn das jemand weitermacht, klar.
Und dann hoffentlich auch so Hand in Hand von Generation zu Generation wie jetzt gerade.
Auf diesem Bauernhof hier läuft's gut zwischen den Generationen. Susanne Nickel ist Wirtschaftsmediatorin, Arbeitsexpertin und Coach. Wie kommt es eigentlich zu diesem Konflikt zwischen den Generationen?
Es bahnt sich ein Generationenkonflikt an, definitiv. Und der Punkt ist, dass Generationen, wenn man diesen Generationsbegriff jetzt nutzt, was ja vieles vereinfacht, einfach unterschiedlich sozialisiert sind und deswegen unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also als Mediatorin schaue ich nicht nur auf das Thema, sondern ich schaue, was ist hinter dem Thema. Also Beispiel, man kann sagen, alle Menschen wollen Wertschätzung, aber der Hintergrund ist, dass junge Menschen etwas anderes unter Wertschätzung verstehen wie ältere. Junge Menschen verstehen unter Wertschätzung, sie sind frei in ihrer Gestaltung, sie können im Homeoffice sein, sie können flexibel arbeiten, sie können Vacation machen. Das verstehen Ältere nicht unter Wertschätzung. Ältere verstehen unter Wertschätzung, ich habe ein persönliches Gespräch, ich werde als Person anerkannt, Menschen sind empathisch. Und wenn ich jetzt denke, ja, ich bin doch wertschätzend, weil ich die Generation Z gern persönlich begrüße, mit denen rede, was denen vielleicht sogar zu viel ist, verstehen die das überhaupt nicht als wertschätzen. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir da ein bisschen tiefer graben und gucken, was sind denn genau die Interessen und die Emotionen dahinter, die es braucht. Und da bahnt sich eben schon ein Konflikt an, wenn wir nicht unter die Oberfläche quasi graben und gucken.
Wie entsteht eigentlich so ein Konflikt? Ich meine, dass Jüngere und Ältere immer schon irgendwie sehr unterschiedlich waren und dass es naturgegeben ist, dass man vielleicht als junger Mensch vielleicht noch nicht so viel von Empathie versteht oder dass man vielleicht noch nicht so erfahren ist im Umgang mit Menschen, auch auf der Arbeit. Das ist ja irgendwie, das war ja, glaube ich, schon immer so, oder? Also, oder hat sich da was doch was verändert?
Naja, es hat sich insofern was verändert. Wir haben verschiedene Faktoren, Kontextfaktoren, die eine Rolle spielen. Wir haben einen Fachkräftemangel. Den gab es bei den Boomern beispielsweise nicht. Ja. Und das Thema und bei der Generation X auch nicht. Das heißt, wir haben Unternehmen, die händeringend nach jungen Talenten, nach Menschen suchen und wir haben eine Generation, die sich ganz anders positioniert, weil sie es kann. Also Angebot und Nachfrage. So. Das bedeutet, die Kontextfaktoren haben sich geändert. Der Konflikt entsteht, wenn Menschen zum Beispiel komplett digital aufgewachsen sind. Social Media Natives, digital affin. Und eine andere Generation sich damit schwer tut und vielleicht eher auf Rückzug geht, dann kann schnell ein Konflikt entstehen. Das kann auch ein Konflikt sein, der erst ganz leise entsteht und der dann irgendwann platzt, weil es aufeinanderprallt letztendlich. Und da müssen wir eben genau schauen, dass wir, und das ist natürlich auch mein Ansinnen als Wirtschaftsmediatorin, die Generation ins Gespräch bringen müssen. Wir müssen die Menschen fragen, wie bist du sozialisiert? Was war bei dir zum Beispiel in der Jugend wichtig? Solche Workshops mache ich beispielsweise. Dann hört man von den Boomern, naja, wir haben 3 Tage gespart, um einen Fernseher zu kaufen. Und von den Zettlern hört man, ja, ich habe mit 17 das 3. iPhone. Und wenn man dann merkt, okay, wir sind so unterschiedlich und trotzdem haben wir ähnliche Bedürfnisse und wir definieren das genau, dann gibt es diesen magischen Moment, wie ich es nenne, in der Mediation, wo sich die Menschen aufeinander zubewegen.
Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, welche Probleme die verschiedenen Generationen auf der Arbeit haben können, welche Vorwürfe und Vorurteile es da gibt und was eigentlich an denen dran ist. Dass es hier und da Konflikte gibt, das ist ja tatsächlich so, können wir nicht wegdiskutieren. Aber jetzt wollen wir auch mal schauen, wie wir die eigentlich vermeiden können, sodass wir uns nicht noch im Job bekriegen müssen. Will ja keiner. Also, wie schaffen wir es, ein gutes Arbeitsklima hinzubekommen? Martin Klafke, Sie haben ein Buch dazu geschrieben, Generationenmanagement heißt das. Wie soll das funktionieren, Generationen zu managen?
Generationenmanagement bedeutet im Endeffekt, dass ich zum ersten Mal ein Team zusammenstelle, was je nach Aufgabe entweder mit verschiedenen Generationen bestückt ist oder eben auch einheitlich aus einer Altersgruppe heraus bestehen kann. Und zweitens, wenn ich mich dazu entschlossen habe, dass die Aufgabe es hergibt, eben ein bunt gemischtes Team allen Alters zusammenzustellen, dann kann ich nicht hoffen, dass die verschiedenen Altersgenerationen bestmöglich zusammenarbeiten, sondern ich muss mich bewusst hier um die Zusammenarbeit kümmern, damit sich jeder am Arbeitsplatz wohl und integriert fühlt. Neues deutsches Wort, Inclusion bzw. Belonging schaffen.
Und wie mache ich das als Arbeitgeber? Also jetzt alle in ein Team-Event stecken, wird wahrscheinlich nicht ausreichen.
Sinnhafterweise schaffe ich eine Atmosphäre, die man, sage ich mal neudeutsch, durch Psychological Safety oder psychologische Sicherheit gestaltet nennt. Also mit anderen Worten, ich schaffe ein Arbeitsumfeld, in dem sich erstmal alle wertgeschätzt fühlen. Zweitens, in dem alle bereit sind, Fragen zu stellen, auch einen Fehler zuzugeben, auch mal Kritik an dem zu äußern, was man gerade tut, ohne jetzt in irgendeiner Art und Weise negative Konsequenzen erwarten zu müssen oder belächelt zu werden oder auch sonst wie abgestraft zu werden.
Okay, heißt, dass sich die Kultur in dem Unternehmen verändern müsste, aber auch das reicht wahrscheinlich nicht, kann ich mir denken, oder?
Ich muss insgesamt schauen, was können denn Ursachen dafür sein, dass es zwischen den Generationen zu Reibungszonen kommt. Bei vielen Unternehmen haben sie halt auch strukturelle Fragestellungen. Also wenn sie viele junge Menschen rekrutiert haben, wird man natürlich auch ein starkes Onboarding durchführen müssen von den Jungen. Die werden viele Fragen haben, die brauchen Unterstützung. Und wenn sie eine Situation haben, dass sie jetzt viele Jüngere haben und vielleicht nur noch einen erfahrenen Älteren oder eine Ältere dabei ist, die eben diese ganzen Jüngeren jetzt anleiten soll, dann wird diese ältere Person relativ schnell an die Grenzen ihrer Belastungsmöglichkeiten kommen. Und dann wird sie diese jüngeren Leute als anstrengend wahrnehmen und dann bin ich ganz schnell bei Fragen von Generationenkonflikten, was aber eigentlich mit den jungen Menschen gar nichts zu tun hat, sondern einfach mit der Situation, dass ich nicht genug Zeit habe, meine eigentliche Arbeit zu machen und bewusst nebenbei auch noch Ausbildung zu betreiben. Und wenn ich diese strukturellen Herausforderungen erstmal angegangen bin. Und das kann eben etwas zu tun haben mit, wie kommuniziere ich, wie generiere ich Wissen, beziehungsweise wie sichere ich auch Wissen, wie gebe ich Wissen weiter, wie sorge ich dafür, dass strukturiert alt und jung zusammenarbeiten können, in Tandems beispielsweise. Wenn ich das alles erstmal angegangen bin, von den Prozessen her, von den Instrumenten her, dann kommt im nächsten Schritt das Thema Führung.
Also, ich habe gelernt, von alleine werden sich Konflikte zwischen Jung und Alt nicht lösen, aber man braucht vielleicht hier und da eventuell professionelle Beratung.
NDR 2 Spezial mit Marco Schleicher. Boomer, Millennials, Gen Z. Generationenkonflikte im Job